श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोध्याय कैपिटल आइंस।
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय।
Dhritarashtra sprach, was taten, O Sanjay, die Meinen und die Pandavas, da sie sich kampfbegierig auf dem Kurufeld gegenübertraten? Dhritarashtra ist die verkörperte Unwissenheit und Sanjay die Verkörperung von Enthaltsamkeit. Dhritarashtra ist blind geworden, aber durch den enthaltsamen Sanjay nimmt er alles wahr. Er weiß doch, wahrhaftig ist nur Gott. Aber solange die durch ihn in Gestalt seines Sohnes Duryodhans hervorgebrachte Verblendung noch am Leben ist, wird seine Aufmerksamkeit fortwährend auf den Kauravas haften bleiben. Dharma, die hinduistische rechtschaffende Lebensweise, ist ein Feld, Kshetra. Wenn das Herz vor Gottseligkeit überfließt, verwandelt sich der Körper in Dharmakshetra. Enthält das Herz aber eine Fülle von Dämonie, so verwandelt sich der Körper in Kurukshetra. Kuru heißt wortwörtlich tu es. Dieser Ausdruck ist eindeutig befehlend. Sri Krishna sagt, durch die jedem Körper angeborenen Qualitäten, Eigenschaften, handelt der Mensch. Er kann sich des Handels nicht enthalten. Seine angeborene Natur zwingt ihn zum Handeln. Selbst beim Schlafen gibt es keinen Ablass von der Handlung, denn sogar die Tat des Schlafens wirkt als Nahrung des gesunden Körpers. Die drei Guna, Sattoguna, Rajoguna und Tamoguna, veranlassen die Verkörperung der Menschenseele in unterschiedliche fleischliche Zustände, in Gestalten, was hin und wieder zur Wiedergeburt führt. Vom Göttlichen bis hin zum Tierischen. Solange in dem Wesen, die von Natur aus angeborenen Gunen noch am Leben sind, hält das Handeln, die Tatkraft des Handelns, den Menschen in Griff. Das Feld von Geburt und Tod, also das Feld des Verderbens, ist das Kurufeld. Und es ist auch das Feld der frommen Handlungen, der tugendhaften Qualitäten, Guna, das einem den Zutritt zum Reich Gottes ermöglicht. Archäologen sind im Punjab, im mittleren Prayag und an zahlreichen anderen Orten auf der Suche nach der geografischen Lage des Kurufeldes. Wo jedoch dieser Krieg geführt wurde, von dem Ort hat der Gita-Verfasser selbst so erzählt. Arjun, dieser menschliche Körper ist das Feld. Und wer das erkennt, der ist der wahre Feldherr. Er beschreibt das Ausmaß des Feldes. Das Feld besteht aus 10 Sinnesorganen, dem Herzen, dem Intellekt, der Eitelkeit, 5 Schwächungen, das heißt Gebrechen, und den 3 Gunen. Also ist der Körper das Feld, der Ort des Kampfes, der Ort des Schlachtfeldes. Die sich zum Kampf gegenüberstehenden Handlungen sind die 2 menschlichen Grundeigenschaften. Zum einen das göttliche Vermögen und zum anderen das dämonische Vermögen. Hier also in der Gita die Pandu-Söhne und die Dhritarashtra-Söhne. Die Kauravas. Tugendhafte und schändliche Eigenschaften. Mahapurush. Wörtlich großer Seher. Die alten Seher und Heiligen, denen die Wahrheiten der Veden enthüllt wurden und von denen die Hymnen stammen. Auch die sieben großen Rishis werden so bezeichnet. Heute ein Ehrentitel für Erleuchtete. Sobald man sich einem erfahrenen Mahapurush hingibt, beginnt zugleich der Konflikt zwischen den beiden gegensätzlichen Handlungsvermögen. In diesem Konflikt geraten das Feld und der Feldherr. Die Historie erzählt von vielen Weltkriegen, aber den ewigen Sieg erringen hierbei nicht einmal die sogenannten Sieger, denn diese fordern nur Rache. Die eigene menschliche Natur zermürben können. Das ist der wahre Sieg. Die übernatürliche, machtvolle Erscheinung erblicken können. Das ist der wahrhafte Sieg. Nach diesem Sieg gibt es keine Niederlage mehr. Das ist die Erlösung, nach der die Fesseln von Geburt und Tod nicht mehr bestehen. Auf diese Weise, mittels Enthaltsamkeit, erhält jedes von Unwissenheit umgebene Herz Kenntnis davon, wie sich das Feld und der Feldherr an diesem Konflikt beteiligen. Also hängt das alles von der Enthaltsamkeitsstufe jedes Einzelnen ab. Je enthaltsamer der Mensch ist, desto größer sein Horizont. Seine Betrachtungsweise wird sich mit der Entwicklung seiner Enthaltsamkeit erweitern.
Drishtva tu pandavanikam vyudham duryodhanastada acharyam upasangamya raja vachanam abravit.
Sanjay sprach: Dann sah der König Duryodhana das in Schlachtordnung aufgestellte Heer der Pandavas. Er ging zu seinem Lehrer hin und sprach: Das dualistische Verhalten ist eben Dronachar. Sobald wir uns unserer Trennung von Gott bewusst werden, das ist das dualistische Moment, sehen wir uns nach ihm. Dann setzen wir uns auf die Suche nach einem Guru. Diese Zerrissenheit gilt auch als der erste Lehrer, obschon der eigentliche Lehrer später Shri Krishna im Yoga-Zustand sein wird. Der König Duryodhan geht also zu seinem Lehrer. Die Verblendung umhüllt Duryodhan. Die Verblendung ist der Ursprung aller Laster. Duryodhan. Dur bedeutet Defekt, verdorben. Yodhan heißt also jenes verdorbene Vermögen. Nur das seelische Vermögen ist ewig. Die Verblendung verdirbt es. Einerseits zieht sie uns zum Natürlichen, andererseits gibt sie uns einen Anreiz zur Erkenntnis der Wahrheit. Die Verblendung besteht, deshalb besteht auch die Verzweiflung. Sonst wäre jeder perfekt. Beim Anblick des kreisförmig aufgestellten Heeres der Pandavas, also, das heißt, als er sah, dass sich sämtliche gleichartigen Tugenden zusammengefunden hatten, ging Duryodhan, die verkörperte Verblendung, zu seinem Lehrer und sprach dies:
Paschaitam Panduputranam Acharya Mahatim Chamo Vyudham Drupada Putrena Tava Shishena Dhimata.
O Lehrer, siehe das von deinem weisen Schüler Drashtadyuman aufgestellte kreisförmige Riesenheer der Pandusöhne. Drashtadyuman ist jenes entschlossene Herz, das in seinem Glauben an dem standhaften, ewigen Hoheitsgebiet festhält, denn er ist der Herr tugendhafter Eigenschaften. Das Mittel zum Zweck kann zu keinem Entschluss führen, zur Entschlossenheit ist nur der Geist fähig. Nun sehen wir uns das Ausmaß des Heeres an.
Atra Shura Maheshwasa भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः.
Dieses Heer enthält Maheshwasa, der uns einen Platz in Gottes Reich sichert. Bhim, Gefühlseligkeit. Viele große Helden wie Arjun, Inbegriff Liebe. Satyaki, die Anständigkeit. Virat, die ständige, andauernde, göttliche Strömung, der kräftige Feldherr. Drupad, die Standhaftigkeit.
Drishtaketuschekitanah, Kashirajascha Viryavan, Purujit Kunti Bhojascha, Shaibhyascha Narapungavah.
Und Drishtaketu, zur Pflicht entschlossen. Chekitan, wo immer wir hingehen, führt uns das Herz zum festen Glauben an Gott. Kashiraj, das Reich des Körpers. Purujit, der Sieg über Materie, Seele und Körper. Kuntibhoj, der durch Pflichterfüllung erworbene Sieg über die Gefühlseligkeit. Shaivya, der Beste unter den Menschen, die Ehrlichkeit, das ehrliche Verhalten.
Yudhamanyuscha vikrantah uttamaujascha viryavan saubhadro draupadeyascha sarva eva maharathah.
Yudhamanyu, der kräftige Feldherr, das zum Kampf angelegte Herz. Uttamauja, die Anziehungskraft der Güter. Subhadrasohn Abhimanyu, wenn ein Herz glückverheißend auf Güter basiert, wird es angstfrei. Draupadi, das glückverheißende, angstfreie Herz, die Verkörperung der Meditation und ihre fünf Söhne. Elternliebe, Anmut, Feinfühligkeit, Sanftmut und Standhaftigkeit, alle kräftiger Feldherren. Das heißt, Veranlagungen, die imstande sind, mit großer Geschicklichkeit den Pfad der Meditation zu befolgen. So erwähnte der Duryodhan einige Namen aus dem Heere der Pandavas, die einen wichtigen Teil göttlichen Vermögens bilden. Wiederum die Verblendung ist es, die zum einen als Herrscher schändliche Eigenschaften vorkommt, zum anderen aber auch zum Verständnis der Tugenden führt. Duryodhan fasst seinen Teil in Kürze. Wäre dies ein äußerlicher Krieg, so hätte er mit dem quantitativen Ausmaß seines Heeres geprahlt. Nur einige Schwächungen werden erwähnt, denn in denen befindet sich die ganze vorübergehende äußerliche Fähigkeit, zum Beispiel
Asmakam tu vishishtaye tanni bodha dvijottama nayaka mama sainyasya sangyartham tan bravimite.
Nun nenne ich dir, o Bester der zweimal Geborenen, die hervorragenden Führer unseres Heeres, damit du auch gut unterrichtet bist. Für den äußeren Krieg, im wortwörtlichen Sinne, ist die Anrede zweimal Geborener ungeeignet. In der Tat ist die Gita die Darstellung eines Konfliktes. Eines Konfliktes der zwei inneren Geisteseigenschaften. So ist Dronacharya das dualistische Moment. Solange wir auch nur ein kleines bisschen vom Verehrungswürdigen entfernt sind, besteht unsere angeborene Natur, es besteht die Zweiheit. Den Impuls, um diese Zweiheit besiegen zu wollen, erhält man durch Dronacharya, den ersten Guru. Unvollständiges Wissen bietet uns Impulse zur Vollständigkeit. Dies ist kein Gotteshaus, denn sonst würde man hier keine heldenhaften Anreden verwenden. Da hier aber von einem inneren Krieg die Rede ist, wäre die Anrede, O Bester der zweimal Geborenen, doch absolut passend. Wer sind eigentlich die Helden der dämonischen Eigenschaften?
Bhavan Bhishmascha Karnascha Kripascha Samitin Jayah Ashwatthama Vikarnascha Saumadattis Tathaivacha.
Du selbst bist ein Held. Das verkörperte dualistische Verhalten und der Großvater Bhishma als Argwohn ist ein anderer. Misstrauen ist der Ursprung solcher Laster. Es haftet am Leben bis zum Ende. Deshalb heißt er doch Großvater. Das ganze Heer fiel, aber er lebte weiter. Sein Körper wurde im Krieg durch Arjun mit Pfeilen so durchstoßen, dass es einem Bett aus Pfeilen ähnlich war, und er lag auf diesem Pfeilbett ohnmächtig, aber doch lebendig. Das ist der Argwohn, der Bhishma, der bis zum Ende bleibt. Genauso ist der Karna, die Form dämonischer Handlungen. Und auch der Kriegssieger Kripacharya. Barmherzigkeit während der Meditationsstufe. Man soll während dieses Studiums keine Barmherzigkeitsgefühle haben, denn man ist noch nicht in der Lage, das Gute von Bösen zu unterscheiden. So verhält sich Kripacharya. Doch, Gott ist barmherzig. Und ein Heiliger gelangt zu demselben Zustand, aber erst nachdem er ihn erblickt hat. Aber während seiner Meditationsperiode, solange er von Gott noch entfernt ist, besteht die dämonische Handlung. Der Argwohn umkreist ihn. Sogar die tugendhafte Handlung wird zunichte gemacht. Sita zeigte beispielsweise Barmherzigkeit einem Unwürdigen gegenüber und musste deswegen für einige Zeit auf der Insel Lanka dafür büßen. Dem Vishwamitra stieß dasselbe zu und deshalb musste er eine Niederlage erleiden. Der Verfasser des Yoga Sutra, Großguru Patanjali, sagt auch, während der Aufstiegszeit erscheinen die Wunderkräfte. Wunderkräfte sind sie schon, aber sie gelten als genauso große Hindernisse auf dem Pfad zur Erlösung wie Lust, Wut, Gier, Argwohn und so weiter. Derselben Auffassung ist auch Goswami Tulsidas. Maya, die Zaubermacht Gottes, die Illusion. Nach dem Vedanta, das Prinzip der irrealen Wirklichkeit der Welt, diese Maya bereitet uns viele Schwierigkeiten. Zauberkräfte sind ergiebig. Sie können den Menschen zum Wundertäter, Siddha, machen. Nur beim Vorbeigehen kann so ein Wundertäter einem Sterbenden das Leben retten. Der Kranke dürfte schon geheilt sein. Aber wenn der Meditierende behauptet, das sei seine persönliche Leistung gewesen, dann wird er zugrunde gehen. Tausende Kranke werden ihn umkreisen. Seine Meditation und die Gebetszeit werden unterbrochen. Zweitens, vom Wege abgeleitet, wird er seinen angeborenen Neigungen nachgehen und nur diese Wunderkräfte werden sich in ihm anhäufen. Ist das Ziel noch sehr weit und zeigt der Meditation übende Barmherzigkeit, so kann er nur mit einer einzigen Tat seiner Barmherzigkeit das ganze Heer besiegen. Also muss sich der Meditierende bis zum Ende, das heißt, bis er sein Ziel erreicht hat, vor all dem hüten. Ohne Barmherzigkeit ist ein Heiliger wie ein Metzger. Aber übt er Barmherzigkeit, so wird er vom Unheil befallen. Mit unvollkommen Wissen ist er ein unbesiegbarer Krieger der dämonischen Eigenschaft. Genauso sind Ashwatthama. Verwicklung. Zweifelhegender Vikarna und Purishrava, der verwirrende Atem. All diese sind nach außen gewandte Bewegungen.
Anne cha bahavah shurah madarthe tyakta jivitah nana shastra praharanah sarve yuddha visharadah.
Und viele andere viel erfahrene und mit verschiedensten Waffen ausgerüstete Helden haben sich hier nur meinetwillen, ohne Liebe für ihr eigenes Leben, auf dem Schlachtfeld versammelt. Alle sind bereit, meinetwegen ihr Leben aufzugeben. Aber es gibt keine bestimmte Anzahl derer. Nun, welches Heer von welchen Gefühlen geschützt wird, darüber sagt er,
Aparyaptam tadasmakam balam bhishmabhirakshitam paryaptam tvidametesham balam bhimabhirakshitam.
Unbegrenzt ist diese Heeresmacht, die von Bhishma geleitet wird, begrenzt jedoch auch jene Heeresmacht, die von Bhim geleitet wird. Der Gebrauch von zweideutigen Wörtern wie begrenzt und unbegrenzt oder zureichend und unzureichend drückt nur Duryodhans Verzweiflung aus. Nun bleibt es zu sehen, was für eine Macht die von Bhishma ist, auf die die Kauravs angewiesen sind, und was für eine Macht die von den Pandavs ist, auf die alle Pandavs angewiesen sind. Duryodhan erzählt von seiner Ordnung.
Ayaneshu cha sarveshu yatha bhagam avasthitah bhishma meva bhirakshantu bhavantah sarva evahi.
Euren Rängen entsprechend an allen Fronten aufgestellt, sollt ihr daher den Bhishma unterstützen. Lebt der Bhishma, so sind wir unbesiegbar. Also sollt ihr, statt mit den Pandavas zu kämpfen, nur dem Bhishma Schutz gewähren. Was für ein Held ist Bhishma, der sich selbst nicht schützen kann? Die Kauravas sollten nur zu seiner Sicherheit Ordnung schaffen. Dieser Krieger ist kein Mensch von Fleisch und Blut. Die Verwirrung ist der Bhishma. Solange die Verwirrung lebt, bleiben die dämonischen Eigenschaften, Kauravs, unbesiegbar. Unbesiegbar sollte hier nicht als das, was nie besiegt werden kann, sondern als das, was schwer besiegbar ist, interpretiert werden. Das Ende der Verwirrung bedeutet nicht das Ende der Unwissenheit. Die Verblendung und derartige Eigenschaften, auch wenn von ihnen nur ein kleines bisschen noch am Leben ist, werden auch bald verfallen. Bhishma konnte den Tod auf seinen Wunsch bestellen. Das Ende des Begehrens ergibt auch das Auslöschen der Verblendung. Sant Kabir bestätigt das auch folgendermaßen. Wer jenseits der Wünsche steht, so sagt Kabir, der ist unendlich. Die Menschen sind fähig, zum Höchsten zu gelangen, nämlich zum Einssein mit dem Grenzenlosen, Unendlichen, Unbeschränkten, das heißt dem Urschöpfer. Wer keine Verwirrung hat, der ist grenzenlos. Diesen sterblichen Körper erhalten wir Kraft Wunsches. Wir sind auf unseren eigenen Wunsch in die Welt geboren. Der Wunsch ist der Ursprung der Verblendung. Er veranlasst die Entstehung dieser Welt. Wer ohne Wünsche und im tiefsten, unbezwinglichen Seelenzustand steht, der erlebt keine Niederlage mehr. Der erlebt das Einssein mit Brahma. Anfangs hat man unzählige Wünsche, aber zu guter Letzt bleibt nur noch der Wunsch nach dem Aufstieg zum Höchsten. Sobald auch dieser Wunsch in Erfüllung geht, vergeht selbst der Wunsch. Hätte es etwas noch Größeres zu wünschen gegeben, so hätte man es ersehnt. Wenn ferner nichts mehr existiert, wonach könnte man sich sehnen? Die Wünsche verfallen ganz und gar, wenn nichts weiter zu wünschen übrig bleibt. Mit dem Verfall der Wünsche löst sich auch die Verwirrung auf. Das ist der auf Wunsch bestellbare Tod von Bhishma. Also ist unser von Bhishma geleitetes Heer in jeder Hinsicht unbesiegbar. Solange die Verwirrung existiert, existiert auch die Unwissenheit. Mit der Auslöschung der Verwirrung endet auch die Unwissenheit. Das von Bhim beschützte Heer scheint leicht besiegbar zu sein. Der gefühlvolle Bhim, das Fühlen besitzt die Macht, mit der es das Erscheinen von dem Formlosen erzwingt. Das Fühlen ermöglicht das Aufblühen der tugendhaften Eigenschaften in uns. Es ist mächtig genug, um die nächste Macht, den Urschöpfer, zu ermöglichen. Sri Krishna nennt das Ergebenheit. Das Gefühl, Gottes Liebe besitzt solche Macht, dass es sogar Gott, den Erhabenen, in unsere Nähe bringt. Andererseits so zierlich, dass es sich von heute auf morgen in Mangel verwandeln kann. Heute meint ihr, Maharaj Argaranand, der Verfasser dieser Interpretation, sei gut. Morgen könnt ihr sagen, wir haben ihn Milchreis essen sehen. Milchreis, ein Luxus, eine Delikatesse, die einem Asketen verboten ist. Von dem Geschlechtstrieb werden auch Fresser der grünen Blätter gequält. Gott weiß, was denen passiert, die sich mit Fett ernähren. Auch durch ein ganz kleines bisschen Zweifel an Gott schwankt man. Die Tugenden werden erschüttert. Die Verbindung mit ihm wird gebrochen. Deshalb ist es einfach, das von Bhim geleitete Heer zu besiegen. Maharishi Patanjali ist zu demselben Entschluss gekommen. Langfristig, ununterbrochen und mit totaler Ergebenheit, nur solche harte Buße hält.
Tasya Sanjanayan Harsham Kuru Vriddhah Pitamahah Simhanadam Vinadyochayih Shankham Dadmau Pratapavan.
So, die Macht voneinander abgeschätzt und verglichen, wurden die Muscheln geblasen. Das Blasen von Muscheln verkündet, wer beim Sieg was von wem erbeuten wird. Bhishma, der ruhmreiche Greis, unter den Kauravs blies seine Muschel und erweckte dabei das Freudengefühl im Herzen Duryodhans. Eigentlich ist der Löwe das angsterregende Symbol. Wenn wir im absolut stillen und einsamen Wald das Brüllen eines Löwen hören, stehen uns die Haare zu Berge, auch wenn der Löwe Meilen von uns entfernt ist. Die Angst besteht in unserer Natur und nicht in Gott. Seine Macht ist von allen Ängsten frei. Wenn die Verwirrung, das heißt der Bhishma, siegt, dann wird sich die Wildnis der ungeheuren Furcht um euch herum noch verdichten und euch weiter fesseln. Es wird sich eine weitere Hülle der Angst bilden. Diese Verwirrung wird euch sonst nichts geben können. Der einzige Ausweg ist das Loslösen von dieser Natur. Die weltliche Natur verbreitet Illusionen. Sie vertritt nur verdichtete Verdunklung. Sonst gibt es von Seiten der Kauravs keine andere Verkündung. Von den Kauravs wurden viele Instrumente auf einmal angeschlagen. Aber alle jagten nur Angst ein. Sonst nichts. Jeder Fehler hinterlässt irgendeine Angst. Deshalb verkündeten die Kauravs:
Tatah shankhascha bheryascha panavanaka gomukha सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत्।
Danach wurden viele Muscheln, Kesselpauken, Tambourine und Hörner und so weiter angeschlagen. Der Lärm war gewaltig. Außer Angst einzujagen, haben die Kauravs keine andere Verkündung. Nach außen gewandter, extrovertierter, feindseliger Eigenschaften. Wenn erfolgreich, verstärken die verblendenden Fesseln immer mehr. Nun werden die tugendhaften Eigenschaften verkündet. Unter denen ist die erste von Yogeshwar Krishna.
Tata shvetair hayair yukte mahati syandane sthitau madhava pandavashchaiva divyau shankhau pradadhmatu.
Auf ihrem an weiße Rosse gespannten riesigen Wagen sitzend, bliesen der Yogeshwar Krishna und Arjun ihre überirdischen Muscheln. Weiße Farbe symbolisiert die Reinheit, ist edel, ohne jeden dunklen Flecken. Überirdisch heißt hier jenseits aller Welten, jenseits der Welt der Toten, der Welt der Götter und der Welt vom erhabenen Brahma. Denn in diesen Welten herrschen noch die Ängste der Sterblichen. Also jenseits aller Welten, über alle Welten hinaus. Yogeshwar Krishna gab die überirdische und transzendentale Bestimmung kund. Dieser Wagen ist weder aus Holz, noch aus Silber, noch aus Gold. Dieser Wagen ist auch jenseitig. Über allen Welten ist Brahma. Er, Shri Krishna, verkündet den direkten Aufstieg zum Brahma. Und wie wird er uns das gönnen?
Panchajanyam Rishikesho Devadattam Dhananjayah Paundram Dadmau Mahashankham Bhimakarma Vrikodarah.
Rishikesh, er herrscht über alle Herzen und kann in jedes Herz hineinspielen. Das heißt, Shri Krishna blies seine Panchajanya-Muschel. Die fünf Gefühlsorgane, Wort, Berührung, Gestalt, Geschmack, Geruch, stehen unter starkem Einfluss der fünf Sinnesorgane. Diese von den Sinnesorganen zu befreien und in die Rangordnung der Gottesliebe zu stellen, das ist die Verkündung Sri Krishnas. Doch nur ein Sadguru, Lehrer, von höchster Kapazität verfügt über die Macht, diese schmerzlos verirrenden fünf Gefühlsorgane aus den Klauen der Sinnesorgane zu befreien und sie zu seinen Dienern zu machen. Shri Krishna ist Yogeshwar, Sadguru. Gefühls- und Sinnesorgane. Geschmack, Zunge. Berührung, Haut. Sicht, Auge. Fühlen, Geist. Geruch, Nase. Lust, Wut, Gier. Liebe zu den irdischen Dingen. Gott, ich bin dein Schüler und Untertan. Lass uns das Äußerliche vergessen. Wir sollen außer dir nichts sehen, nichts hören und nichts berühren. Nicht mal in unseren Gedanken. Und ob es uns gelingt, das hängt davon ab, wie gut uns der Gelehrte seine Erfahrungen vermittelt. Devdatta Dhananjay, die Liebe, die sogar das Göttliche für sich gewonnen hat. Die Liebe heißt die Liebenswürdigkeit, die sich dem Geliebten anpasst. Die Liebe enthält schon in sich Trennung, Weltentsagung, Tränenerguss, Rührseligkeit. Die Liebe, hier natürlich die Gottesliebe, erkennt nichts anderes und erlebt keinen anderen als den Erhabenen. Wenn erfolgreich, ermächtigt sie den Menschen zum Aufstieg zur Gottesstätte. Dhananjay ist eine andere Anrede für Arjun. Dhan bedeutet Vermögen. Das Vermögen deckt unsere Lebensbedürfnisse. Mit dem Seelischen hat es nichts zu tun. Über diesem Vermögen steht unser eigenes, innerliches, das heißt seelisches Vermögen. Das lehrt auch Yajnavalkya der Maitreyi in Brihadaranyakopanishad, indem er sagt, die Kraft des Geldes angeschaffter Weltherrschaft birgt nicht für die Unsterblichkeit. Dafür benötigt man das seelische Vermögen. Der unermesslich kräftige Bhim blies seine mächtige Muschel namens Paundra, das heißt Priti, Liebe, Nächstenliebe. Die Liebe hat ihren Ursprung im Herzen. Das Herz ist gleich dem Fühlen. Deshalb wird es auch als der Sitzplatz der Gefühle, wortwörtlich der Bauch der Gefühle, bezeichnet. Ihr habt Liebe für das kleine Kind, aber eigentlich besitzt euer Herz das Gefühl und dieses Gefühl verkörpert und verwandelt sich in die Liebe für das Kind. Das Fühlen ist endlos und außerordentlich stark. Dasselbe Liebesgefühl blies die Muschel namens Priti. Dieses Fühlen enthält die Liebe. Und das von Bhim vertretene Gefühl ist herrlich und mächtig. Gott ist allgegenwärtig, aber nur durch Liebe wird er sichtbar.
Ananta Vijayam Raja Kunti Putro Yudhishthirah Nakulah Sahadevascha Sughoshamani Pushpakau.
Der Kunti-Sohn blies seine Muschel, Anantavijay. Yudhishthir ist der Sohn von Kunti. Kunti, in Begriff Pflichterfüllung, erzeugt die Frömmigkeit. Das heißt, Yudhishthir ist der Mensch ebenfalls stets fromm. So wird der Anantavijay den Aufstieg zum Erhaben ermöglichen. Im Krieg bleibt der Yudhishthir unerschüttert. Beim Kampf zwischen der Natur und dem Menschen, dem Feld und dem Feldherrn, bleibt er unerschüttert. Auch bei größter Trauer. Und so verhilft ihm der Endlose eines Tages bestimmt zum Sieg. Nakul blies auf seine Muschel namens Sughosh. Mit jeder Pflichterfüllung geht das Unheil allmählich zugrunde und das Heil kommt zum Vorschein. Es wird verkündet. Sahadev, dessen Gesellschaft einem Pfarrer beim Gottesdienst gleicht, blies seine Muschel Manipushpak. Die großen Gelehrten vergleichen jeden Menschenatemzug mit Juwelen. Kostbarer, so kostbar wie Diamantenatemzüge, lässt du unbedacht beim Schwatzen vergeben. Den Gottesdienst verrichten für uns gewöhnlich die Priester. Aber der wahre Gottesdienst vollzieht sich in uns, wenn unser Geist von allem isoliert, nur in Gesellschaft von sich selbst weilt. Dieses Geben resultiert nur aus ständigem Nachdenken, aus Meditation und Versenkung. Und in dem Maße, wie sich die Konzentration beim Beten verstärkt, gewinnt man die Herrschaft über jeden seiner Atemzüge. Sinnesorgane werden von sich aus uns unterliegen und man gelangt damit zum Ziel. In Gesellschaft der Gelehrten weilen bedeutet das Einssein des Geistes mit der Seele wie der Einklang der Musikinstrumente mit dem Gesang. Von außen ist der Diamant hart, aber der Diamant des Atemzugs ist so zierlich wie eine Blume. Die Blume verwelkt erst nach dem Ende der Blütezeit, oder wenn sie fällt. Aber ihr könnt nicht einmal für ihren nächsten Atemzug bürgen. Die Lehre eines Gelehrten andererseits bringt euch die Herrschaft über das Atmen und macht dadurch das Erreichen des höchsten Ziels möglich. Weiter sagt er,
काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः.
काशी wie unser Körper. Mit der Konzentration, Zusammenkommen der Sinnesorgane nebst Herzen und Geist ist man zum Einssein mit dem Erhabenen berechtigt. Der zum Einssein befähigte Körper ist Kashi. Gott weilt im Körper. Parmeshwas heißt nicht der geschickte Bogenschütze, sondern Param, Ich, Was. Das Einssein mit dem Höchsten oder der Platz in der höchsten Stätte. Das Ablassen von der heiligen Schnur ist Shikhandi. Heutzutage lässt man sich die Haare schneiden, beseitigt die heilige Schnur und entfacht kein heiliges Feuer, das heißt kein Opfer mehr. Damit vollzieht sich eine Weltentsagung. Eben, das ist nicht gewollt. Das Scheitelhaar ist das Zeichen unseres ins Auge gefassten Zieles und die Schnur ist das der Vervollkommung. Bis wir unser Ziel, das heißt das Einssein mit dem Höchsten erreicht haben und die Rituale uns noch zur Last fallen, kann keine Rede von der Weltentsagung sein. Wir haben noch einen langen Weg zurückzulegen. Sobald das Ziel erreicht ist, wird die Verblendung ausgelöscht und die Rituale werden uns nicht mehr quälen. Darum kann nur der Shikhandi, die verkörperte Verblendung Bhishma, vernichten. Der mächtige Wagenlenker Shikhandi ist eine besondere Fähigkeit auf dem Pfad der Meditation. Drishtadyumna. Das zur Pflicht entschlossene und standhafte Herz Virat, um die Macht Gottes zu sehen. Beide göttliche Eigenschaften. Satyaki ist die Anständigkeit. Die Anständigkeit und der Wahrheitssinn versichern, dass es nicht zu unserer Niederlage kommt.
Drupado Draupadeyascha Sarvashah Prithivipate Saubhadrascha Mahabahu Shankhan Dadmu Prithak Prithak.
Drupad, der die Endgültigkeit verheißende. Die fünf Söhne der Meditationskraft Draupadi, Anmut, Elternliebe, Sanftmut, Standhaftigkeit und Feinfühligkeit. Mächtige Neigungen, die bei der Meditation helfen. Und der starkarmige Subhadra-Sohn Abhimanyu. Alle diese bliesen auf allen Seiten jede seine Muschel. Die gestreckten Arme symbolisieren den Bereich und die Breite des Handelns. Das angstfreie Herz wird sich im Felde durchsetzen. O Herr, sie bliesen alle ihre eigenen Muscheln. Jeden von ihnen habe ich hier aufgezählt. Denn jeder ist wichtig und führt uns nur eine bestimmte Wegstrecke. Aber es gibt trotzdem eine Strecke, die außerhalb unserer Vorstellungskraft steht. Nur Gott, in unserem Herzen sitzend, leitet uns dorthin. Er ist unser Sehvermögen. Er ist Teil unserer Seele. Und er besitzt die Macht, sich uns zu offenbaren.
Saghosho Dhartarashtranam Hridayani Vyadarayat Nabhascha Prithivim Chaiva Tumulo Vyanunadayan.
Das gewaltige Tosen hallte wieder durch Himmel und Erde und zerriss die Herzen der Söhne Dhritarashtras. Das Heer war natürlich auch auf der Seite der Pandavas aufgestellt, aber nur die Herzen von den Söhnen Dhritarashtras wurden zerrissen. Panchajanya, die angeborenen Eigenschaften, sind die Herrschaft über die göttliche Macht, der Sieg über das Endlose, die Vernichtung des Unheils und die Verkündung des Heils. Wenn sich diese Panchajanya durchsetzen, So werden die nach außen gewandten dämonischen Eigenschaften des Herzens, das heißt des Kurukshetras, das heißt des dämonischen Vermögens, allmählich ihre Kraft verlieren. Bei vollem Erfolg der Eigenschaften legen sich die verführerischen Antriebe absolut nieder.
Atha vyavasthitan drishtva dhartarashtran kapidvajah pravritte shastra sampate dhanurudyamya pandavah rishikesham tadavakyam idamahamahipate senayorubhayor madhye ratham sthapayamechuta.
Der enthaltsame Sanjay verständigt das von der Unwissenheit umzingelte Herz. O König, auf dem Banner ist ein Kapildvaj, ein Affenschopf zu sehen. Der Rama-Anhänger Hanuman ist ein Zeichen der Weltentsagung. Die Fahne ist ein Hoheitszeichen eines Landes. Hanumans Fahne ist die Weltabgewandtheit. Man sagt, sie wird die Affenschopffahne genannt, denn sie ist ruhelos im Wind wie die Affen. Aber Vorsicht, das ist kein ordinärer Affe, sondern das ist Hanuman selbst. Er schätzt weder Ansehen noch Beleidigung, weder Würde noch Unwürde, weder Achtung noch Verachtung. Wer sich von der Welt zurückzieht, der hat keine Vorliebe mehr für weltliche Genüsse oder Sinnengenüsse. Die Weltabgewandtheit ist also das Zeichen der Fahne Arjuns, der auf die in Schlachtordnung aufgestellten Söhne Dhritarashtras blickt, um seinen mit dem Pfeil gespannten Bogen auf diese zu richten. Da sagte er dem Rishikesh, Sri Krishna, der alle Geheimnisse unseres Herzens weiß, dem Yogeshwar Krishna, der Herr aller Herzen ist: O Unbeweglicher, stelle meinen Wagen zwischen die beiden Heere. Das ist kein Befehl an einen Wagenlenker, sondern eine Bitte an den Gelehrten, den Guru. Und warum sollte er den Wagen dorthin stellen?
Yavadetan nirikshaham yodhu kamanavasthitan kairmaya sahayodhavyam asmin ranasamudyami.
Damit ich mir diese Kampfbegierigen genau ansehen kann und damit ich weiß, mit wem ich es in dieser zum Kampf führenden Tätigkeit zu tun habe und mit wem ich den Kampf führen soll.
Yotsyamananavekshaham ya etetra samagatah dhartarashtrasya durbuddhe yuddhe priyachikirshavah.
Stelle ich dorthin, damit ich beim Anblick der zum Wohlwollen des bösegesinnten Duryodhans hier versammelten Könige feststellen kann, mit wem ich zu streiten habe. Lass mich alle die Könige sehen, die den verblendenden Neigungen Schutz leisten, hier aufgetreten sind.
Eva mukto Rishikesho Gudakeshena Bharata Senayorubhayor Madhye Sthapayitva Rathottamam Bhishma Drona Pramukhatah Sarvesham cha mahikshitam uvacha partha pashyaitam samavetan kuru niti.
Sanjay sprach: So wurde der Kenner aller Geheimnisse des Herzens dann von Arjun, der den Schlaf überwunden hat, gebeten, und er stellte den besten aller Wagen zwischen die beiden Heere, zwischen Bhishma, Dron und Mahikshitam, also zwischen alle Herrscher die die Erde und das Feld des Körpers unter ihrer Gewalt haben. Dann sagte Krishna, O Partha, sieh dir diese versammelten Kauravas an. Der beste Wagen ist nicht ein Wagen aus Gold oder Silber. Das Wort guter oder bester wird hier im Zusammenhang mit dem Körper unterschiedlich interpretiert. Das heißt, was dem Körper nützlich und schädlich ist. Diese Interpretation ist ungenau. Was sich unserer Seele, unserer Gestalt immer beigesellt, das ist das Beste, das Makellose, das hat nichts Unreines an sich.
Tatra pasyat sthitan parthah pitre natha pitamaha Acharyan matulan bhratrin putran pautran sakhinstatha Shvashuran suridashchaiva senayorubhayorapi.
Und danach sah Arjun, der das Ziel nie verfehlt und der seinen diesen sterblichen Körper nur für ein Beförderungsmittel hält, unter diesem Heer nur seine Väter und Schwiegerväter, Onkel väterlicher und mütterlicherseits und Großväter, Brüder und Schwiegersöhne, Söhne und Enkel, Lehrer und Wohlwollende. In den beiden Heeren sah Arjun seine Familien. Die Familien seiner Onkel, seiner Schwiegerväter und der Wohlwollenden und der Freunde. Laut heutigem Rechnungssystem würde Akshohini 6,50 Milliarden heißen. Das entspricht ungefähr der jetzigen gesamten Weltbevölkerung. Eigentlich könnten für so eine Bevölkerungsgröße sogar die Lebensbedürfnisse zu Problemen führen. So eine Riesenbevölkerung als Arjuns Familie, ist es wohl möglich? Natürlich nicht. Dies soll nur das Ausmaß des Herzens beschreiben.
Tan samikshya sakaunteya sarvan bandhun avasthitan kripaya paraya vishto vishidan nidamabravit.
Bei Arjun wurde Qual ausgelöst, als er feststellte, dass um ihn herum nur seine eigene Familie steht. Als er seine so aufgestellte Verwandtschaft sah, überkam ihn großes Mitleid. Voller Betrübtheit sagte er:
Drishtve mam svajanam Krishna yuyutsum samupasthitam sidanti mama gatrani mukhan cha parishushyati vepathuscha sharire me
Arjun spricht, O Krishna, wenn ich meine eigenen Leute hier kampflustig aufgestellt sehe, wird mein Körper schwach. Das heißt, ich bin meiner Kraft beraubt. Meine Kehle wird trocken und meine Körperhaare sträuben sich. Nicht nur das.
Gandivam srausate hastat tvakchaiva paridayate nacha shaknomyavasthatum bhramati vachame manah.
Der Gandiva Bogen gleitet aus meiner Hand und meine Haut brennt auch. Arjun fiebert, er bekommt Angst. Was für ein Krieg ist das, wo nur Verwandte gegeneinander stehen? Arjun wird verwirrt. Er sagt, nun bin ich sogar nicht mehr imstande, stehen zu bleiben.
Nimittani cha paschami viparitani keshava na cha shreyo nu paschami.
O Krishna, alle Zeichen sprechen gegen diesen Krieg und ich sehe auch für meine Familie kein hohes Heil darin. Wie kann das Töten meiner ganzen Familie zum Heil führen?
Nakangshe Vijayam Krishna Nacharajam Sukhani Cha Kinno Rajena Govinda Kim Bhogair Jivite Nava.
Die ganze Familie steht vor dem Krieg. Arjun will nicht das Glück eines Königreiches, das durch das Töten anderer gewonnen wird. Er sagt, ich will keinen Sieg, O Govinda. Was nützt mir das Königtum und sogar das Leben selbst? Warum sagt er das?
Yeshamarthe kankshitanno Rajyam bhoga sukhani cha Taime vasthita yuddhe Pranans tyaktva dhanani cha.
Diejenigen, derentwegen die Königstümer und Genüsse gewünscht werden, stehen hier auf dem Kampffeld ohne Hoffnung auf ihr Leben. Habe ich das Königreich gewünscht, so nur für sie. Gab es den Wunsch zum Genuss, so nur, um das alles mit der Familie und den Verwandten zu teilen. Aber wenn die alle ohne Hoffnung auf ihr Leben hier stehen, dann will ich weder das Reich noch den Genuss.
Acharya pitara putra tathaiva cha pitamaha matula shvashura putra shala sambandhinas tatha.
Das alles war mir nur derentwillen lieb. Von ihnen getrennt brauche ich sie nicht. Wünsche gibt es, aber nur mit und für die Familie. Nicht mal ein einfacher Hüttenbesitzer wird seine Familie um der Weltherrschaft willen vernichten. Genau das sagt Arjuna. Genüsse hatte ich lieb, den Sieg hatte ich lieb. Aber was nützen mir die Genüsse ohne die meinen? Wen wollen wir in diesem Krieg töten?
Etanahantumichami Gnatopi Madhusudana Apitrailokya Rajasya Heto Kinnumahi Krite.
O Madhusudana, sollten Sie mich töten oder sollte ich die Herrschaft über die drei Welten bekommen, würde ich sie nicht töten, geschweige denn für die Herrschaft über diese Erde. Unter 6,50 Milliarden Menschen sieht Arjun nur seine eigene Familie. Wer sind eigentlich seine so zahlreichen Verwandten? In der Tat ist die Liebe selbst Arjun. Auf der ersten Stufe der Meditation kommen diese Schwierigkeiten auf jeden Meditierenden zu. Jeder von uns möchte zum Höchsten gelangen. Wenn man unter der Leitung eines erfahrenen, die in Konflikt geratenen Kontrahenten Feld- und Feldherrn erkennt und auch wahrnimmt, mit wem man zu streiten hat, verliert man den Mut. Man wünscht den Familien und all seinen Verwandten Glück und das Zusammensein. Sei es die Familie des Vaters, des Schwiegervaters, des Onkels, der Freunde oder der Lehrer. Man möchte für alle Ordnung schaffen, zum Höchsten gelangen. Aber wenn man zur Kenntnis nimmt, dass man vor dem Betreten des Pfades der Meditation auf die Welt und seine eigene Familie verzichten muss und die Liebe zu den Seinen auslöschen muss, verliert man den Mut und man ist bestürzt. Mein verehrter Guru Maharaj sagte immer, Sterben und der Welt entsagen sind gleich. Für einen, der der Welt entsagt hat, das heißt für einen Sadhu, existiert seine Familie nicht mehr. Wenn überhaupt jemand noch am Leben ist, so kann es außer seiner Familie jeder sein. Wehrt die Familie, die Nächstenliebe, so wehrt auch die Verblendung. Der Sieg eines Asketen vollzieht sich nur bei dem totalen Erlöschen der Liebe seinen Familienmitgliedern gegenüber. Nichts anderes ist unser als die Verbreitung der Liebe unserer Verwandtschaft gegenüber. Die Welt ist nur das, sonst aber nichts. Die Verbreitung der Herzensliebe ist die Welt. Laut Yogeshwar Krishna ist die Welt nur die Ausdehnung der Nächstenliebe. Wer sich diesem Einfluss entzieht, der besiegt diese belebte und unbelebte Welt. Glaubt nur nicht, dass nur Arjun bestürzt ist. Jedes Herz voller Liebe, jedes gefühlvolle Herz ist bestürzt, wenn es an die Seinen denkt. Anfangs glaubt man, mit seiner Gottesliebe versichere man sich Glück für seine Familie, und dann könne man dieses mit allen in seiner Familie zusammen genießen. Wozu braucht man das Königreich ohne sie? Arjun hat nur das Königreich ins Auge gefasst. Seiner Ansicht nach sei das Reich der drei Welten das höchste Glück. Dass es ein höheres Glück gibt, davon weiß Arjun noch nichts.
Nihatya dhartarashtranna ka priti syajjanardana papamevashrayedasman atvaitanatatayinah.
O Janardhan, Krishna, werden wir uns beim Erschlagen der Dhritarashtra-Söhne überhaupt freuen können? Wo Dhritarashtra die Frechheit regiert, werden wir bei der Erlöschung der Verblendung wie Duryodhan und seinesgleichen das Glück finden können. Es wird auch dies ein Verbrechen genannt, wenn wir diese Tyrannen erschlagen. Ein Tyrann ist der den anderen für so etwas Triviales wie Lebensunterhalt ein Unrecht antut. Aber ein größerer Tyrann ist der dem auf den Meditationspfad eingetretenen Schüler, wortwörtlich Seele, in die Quere kommt und Hindernisse in den Weg legt und dabei die Erleuchtung behindert. Lust, Wut, Gier, Liebe zu den irdischen Dingen und Eitelkeit. Das ist die größte Tyrannenfamilie.
Tasmannarhavayam hantum dhartarashtran svabandhavan svajanam hi katham hatva sukhinasyama madhav.
Also, O Madhav, ich bin nicht imstande, diese meine Brüder, die Dhritarashtra-Söhne, zu erschlagen. Wieso, Brüder? Sie waren noch kurz zuvor Feinde. Eigentlich verursachen die Blutsverwandten diese Verblendung. Unwissend sind wir, wenn wir meinen, der sei unser Onkel, der sei unser Schwiegervater, dort sei unsere Gemeinschaft. Der Körper vergeht, wie könnte dann die Verwandtschaft bestehen? Solange die Nächstenliebe beharrt, bestehen auch die Verblendung. Unsere Familie, unsere Welt. Verschwindet die Verblendung, so verschwindet alles. Es bleibt nichts. Wegen der Verblendung erscheinen dem Arjun die Feinde als Freunde. Er sagt, wie könnte man die Freude zu erreichen glauben, nachdem man seine eigenen Verwandten erschlagen hat? Bei der Aufhebung der Unwissenheit und der Verblendung fällt das ganze Konzept Familie zusammen. Viele Gelehrte wie Bhartrihari und Tulsidas entzogen sich der Welt aus einem bestimmten Grund. Und zwar wegen dem kränkenden Benehmen eines Familienmitgliedes. Im ersten Fall wegen dem bösartigen Charakter der Schwiegermutter und in dem zweiten wegen der Kränkung durch die eigene Frau.
Yadyapyetena pashyanti lobhopahat cetasah kulakshayakritam dosham मित्रद्रोहे च पातकम्।
Auch wenn dieser von Gier gehemmt die Zerstörung der Familie nicht als Übel und im Freundesverrat keine Sünde betrachten, immerhin.
Katham nageyam asmabhih papadasman nivartitum kulakshayakritam dosham
O Janardhan, warum sollten wir, die wir das Zerstören der Familie als Übel betrachten, nicht erkennen, dass wir uns von der Sünde fernhalten müssen? Nicht nur ich begehe Sünden, auch du irrst dich. Er beschuldigt sogar Sri Krishna. Seiner Ansicht nach ist er selbst keinesfalls weniger klug als Krishna. Jeder Anfänger auf dem Pfad der Meditation argumentiert so, wenn er sich zum ersten Mal einem Erfahrenen hingibt. Er schätzt sein Wissen nicht als gering ein. Das widerfährt auch dem Arjuna. Er sagt, sie sind blind vor Unwissenheit. Aber wir erkennen das für und wider des Familienverlustes.
Kulakshaye pranashanti kuladharma sanatana dharme nashte kulam kritsnam adharmo bibhavatyuta.
Mit der Vernichtung der Familie gehen auch die Gesetze und Sitten der Familie zugrunde. Arjun verwechselt die Urreligion mit Familiensitten und Traditionen. Wenn die Familiengesetze untergehen, geht die ganze Familie aufgrund der Gesetzlosigkeit unter.
Adharma bhivavat Krishna pradushanti kulastriya Trishu dushtasu arshniya jayate varna sankarah.
Mit dem Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit werden die Frauen der Familie verderbt. Wenn die Frauen verderbt sind, o Varshneya, entsteht die Vermischung der Kasten. Nach Arjun entsteht die Vermischung der Kasten wegen der Verderbnis der Frauen. Aber Sri Krishna widerspricht ihm. Er erklärt, diese Vermischung entsteht, wenn ich oder ein in Menschengestalt Seiender eine Unterbrechung in der Strömung der Meditation erzwingt. Arjun versucht, die Nachteile der Kastenvermischung noch weiter zu erklären.
Sankaro narakaiva kulagnanam kulasyacha Patanti pitaro yesham lupta pindodaka kriya.
Die Vermischung der Kasten kann die Familie und Familienzerstörer nur zur Hölle führen. Die Zeremonie zur Verehrung der Ahnen fehlt in diesem Fall und mangels dieser Zeremonie bricht die Ahnenwelt zusammen. Die Gegenwart ist zerstört. Es fallen die Ahnen und auch die Nachkömmlinge. Alles ist zerstört.
Doshairetaih kulagnana varnasankarakarakaih utsadyante jati dharma kuladharmascha shashvata.
Wegen der Vermischung der Kasten entstehen Fehler, die zur Vernichtung der Familien, der unsterblichen Familienkonventionen und Sitten sowie der gesellschaftlichen Gesetze der Familienzerstörer führen. Arjun behauptet, dass nur die gesellschaftlichen Familiengesetze und Sitten unsterblich sind. Aber Sri Krishna widerspricht ihm und erklärt, dass nur die Seele unsterblich ist. Bevor man diesen unsterblichen Glauben wahrnimmt, hält man irgendeine Sitte oder Tradition für Religion. Arjuns Glaube in dieser Hinsicht ist für Sri Krishna nur eine traditionsgebundene Sitte oder Konvention.
Utsanna kula dharmanam manushyanam janardana narake niyatam vaso bhavati tyanushushruma.
O Janardhan, wir haben gehört, dass die Menschen, deren Familiengesetze zerstört sind, sich sicher ewig in der Höhle aufhalten werden. Es verfallen nicht nur die Familiengesetze, sondern auch die unsterbliche Urreligion. Derjenige, dessen Religion zerstört ist, weilt für immer in der Höhle. Das haben wir gehört. Nicht gesehen, sondern gehört.
Aho bata mahat papam kartum vyavasita vayam yadrajya sukhalobhena antum svajanamudyata.
Wehe, dass wir, die sogenannten Klugen, bereit sind, dieses Verbrechen zu begehen. Wir stehen bereit, aus Gier nach dem Genuss des Königtums unsere eigene Familie zu töten. Arjun hält sich immer noch für einen Wissenden. Jeder Meditierende ist anfangs diesen Glaubens. Mahatma Buddha sagt, wer die Hälfte weiß, hält sich für einen Alleswisser. Aber wer mehr als die Hälfte weiß, hält sich für einen großen Narren. Arjun belehrt sogar Krishna. Wir werden mit dieser Tätigkeit des Zerstörens keinen Gewinn erzielen können. Wir sind nur aus Gier nach der Weltherrschaft verblendet. Das ist ein großer Irrtum. Das heißt, nicht nur ich, auch du irrst dich. So provoziert er Sri Krishna. Zum Schluss gibt er seine Entscheidung bekannt.
Yadi mama pratikaram ashastram shastrapanayah dhartarashtrarane hanyu tanme kshematram bhavet.
Es wäre besser für mich, wenn die Dhritarashtra-Söhne mich, den Wehrlosen, den Unbewaffneten, mit Waffen in den Händen im Krieg niederschlagen sollten. Die Geschichte wird von mir als einem Weisen erzählen, denn ich werde auf Kosten meines Lebens den Krieg verweigert haben. Tausende opfern ihr Leben, damit ihr Kinder behütet sind, die Familie behütet ist. Wir mögen ins Ausland fahren, uns in Palästen aufhalten, aber nach ein paar Tagen quält uns der Gedanke an die eigene Hütte. So mächtig ist die Verblendung. Deshalb sagt Arjun, auch wenn die bewaffneten Dhritarashtra-Söhne mich Wehrlosen im Krieg töten sollten, wäre es für mich die beste Lösung, denn dann wird wenigstens meine Nachkommenschaft glücklich weiterleben.
Eva muktva Arjuna sankhe rathopastha upavishat Visrijya sasharam chapam shokasam vignamanasah.
Sanjay sprach, so sprechend und in Betrübheit versunken, setzte sich der niedergeschlagene Arjun auf der Rückseite des Wagens nieder und entzog sich damit der Teilnahme am Krieg. Zusammenfassung und Schlussfolgerung. Die Gita ist eine ausführliche Darstellung des Feld-Feldherrn-Konflikts. Dieser Gesang, reich an göttlichem Vermögen, macht die Erleuchtung, das heißt die Erscheinung Gottes für uns vorstellbar und möglich. Wo dieser Konflikt stattfindet, das Feld, Kurukshetra, ist der Körper. Der Körper hat zwei von Natur aus angeborene Neigungen. Das heißt Bereiche, Dharmakshetra und Kurukshetra. Im ersten Kapitel werden zunächst das Ausmaß der Heere und die Grundlage ihrer Macht bekundet. und dann der Heldenmut und die Tapferkeit der Heere. Danach wird überprüft, mit was für einem Heer wir zu kämpfen haben und die Anzahl der Krieger, die auf 650 Milliarden geschätzt wird, aber eigentlich endlos ist. Die Natur hat zwei Einsichten. Die eine göttliche, auf das Ziel gerichtete, und die andere dämonische, nach außen gewandte. Die Zielbewusste führt zum Höchsten und die andere lässt uns an die Natur als solcher glauben. Mittels göttlichen Vermögens vernichtet man zu Beginn die dämonischen Neigungen. Anschließend gelangt man zur Gottesschau. Dazu gelangt, benötigt man nicht mal das göttliche Vermögen. Das Ergebnis des Krieges kommt zum Vorschein. Beim Anblick des Heeres erfährt Arjun, dass dies nur aus seiner eigenen Familie besteht, die zerstört werden muss. Unsere Welt ist unsere Familie. Auf der ersten Stufe der Meditation bereitet uns die Nächstenliebe größte Schwierigkeiten. Diese Erkenntnis, dass wir uns der Familie und Verwandtschaft entziehen müssen, so als ob sie nie da gewesen wären, bedrückt uns. Wir sind betrübt. Wir finden Unglück in der Weltentsagung. Wir versuchen, in den alten Traditionen und Gebräuchen einen Ausweg zu finden. Genau das tut Arjun. Er sagt, O Janardan, warum sollten wir, die wir das Zerstören der Familie als Übel betrachten, nicht erkennen, dass wir uns von der Sünde fernhalten müssen? Nicht nur ich begehe Sünden, auch du irrst dich. Mit der Vernichtung der Familie gehen die Gesetze und Sitten der Familie zugrunde. Wenn die Familiengesetze untergehen, geht die ganze Familie wegen der Gesetzlosigkeit unter. Seines Erachtens sieht Arjun darin seine Pflicht, seiner Familie Schutz zu leisten. Also richtet er an Sri Krishna die Bitte, ihn vor dieser großen Sünde zu behüten. Am Ende setzt sich Arjun auf der Rückseite des Streitwagens nieder. Er entsagt dem Feldherrn-Konflikt. Die Kommentatoren der Gita nennen dieses Kapitel das Kapitel der Niedergeschlagenheit Arjuns. Arjun symbolisiert die Liebe. Dieses Gefühl eines jeden, der sich für seine Pflicht einsetzt, führt zum Yoga. Dieses Gefühl des Niedergeschlagenseins bedrückt einen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, der Urreligion Sicherheit zu gewähren. Darunter liegt auch Manu, der Verfasser des hinduistischen Gesetzbuches. Betrübt ist der Mensch, denn das ganze Leben ist vergangen ohne Gebetsverrichtung. Verzweifelt fühlt sich der Mensch und ist betrübt. Er hegt den Verdacht, dass die Vermischung der Familien zur Hölle führen würde. Es bedrückt ihn auch der Gedanke, dass die Urreligion zugrunde gehen würde. Also ist für dieses Kapitel der Name das Kapitel der Verzweiflung der Niedergeschlagenheit von Arjun besonders geeignet. Und so endet hier das Kapitel der Verzweiflung, das zwischen Sri Krishna und Arjun als Zwiegespräch geführte erste Kapitel der Gita, das in den Upanishaden der Srimad Bhagavad Gita die Wissenschaft des Höchsten, die Schrift über den Yoga, genannt wird. Damit endet auch das Kapitel der Verzweiflung, das erste Kapitel der Yathartha Gita, zusammengestellt und verfasst von Swami Adgadanand, dem Schüler Sriman Paramhans Paramanands. Hari Om Tat Sat.